Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnau Bern, Fribourg-Wallis. Die Kontroversen um die Hochwasserberechnungen für das KKW Mühleberg geht weiter, hat die BKW die Grundlagen gut interpretiert. Eine Autorin muss ihr ein Stück aus der Hand geben, wenn es auf die Bühne kommt. Wie geht die Walliserin Carmen Werner damit um? Und schnell, schneller, rasend schnell. In unserer Sommerserie geht es heute um Rallye in den Bergen und um einen Banker, der manchmal am Wochenende das Rasen nicht sein kann. Das Wetter morgen zuerst trüb und nass, später wieder schöner. Am Mikrofon Peter Brandenberg. Vorab Nachrichten aus der Region, Thomas Pressmann.
Aus dem Entdeckungsschwerpunkt Lissach-Schachen wird vorläufig nichts. Der Kanton Bern hat dort an der Kantonsstrasse zwischen der Autobahnausfahrt Kirchberg und Burgdorf Industrie und Gewerbe speziell fördern. Die Region hat jetzt Bedenken angemeldet, das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Besonders die Standortgemeinde Lissach selber ist skeptisch. Die Gründe gegen Entwicklungsschwerpunkte zeigen mehr Verkehr, der Verlust von viel Kulturland und hohe Infrastrukturkosten. Der Veranstalter vom Bieler Kulturfestival Podring sind 50'000 Franken weggekommen. Die Zukunft des Festivals sind jetzt ungewiss, schreiben sie. Die 50'000 Franken sind aus einem Auto gestohlen worden. Es sind Einnahmen vom Festival von letzter Woche. Die Leute vom Festival haben die offenbar im Auto aufbewahrt, wo sie essen gegessen. Wo sie zurückgekommen sind, das Geld weg gewesen. Der Volkswirtschaftsprofessor von Fribourg, der unter Plagiatsverdacht steht, schreibt ab sofort nicht mehr für die französischsprachige Friburger Tageszeitung «La Liberté». Darauf haben sich der Professor und die Zeitung geeinigt. Ein Professor und Vizerektor wird vorgeworfen, dass er in wissenschaftlichen Beiträgen für Zeitungen die Quellen nicht sauber angegeben hat. Die Universität Fribourg hat eine Untersuchung eingeleitet. Seit dem Mai hat Seders und Cange im Wallis gäng wieder brennt, vor allem im Keller. Und auch die Tribüne vom Fußballstadion Seders hat das Feuer ganz zerstört. Die Walliser Kantonspolizei geht von Brandstiftung aus. Die Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Die Polizei sucht darum Zeugen.
Wäre das KKW Mühleberg sicher, wenn ein Hochwasser käme, das es nur alle 10'000 Jahre gibt? Diese Frage hat die BKW der eidgenössischen Aufsichtsbehörde ENSI müssen beantworten. Die Resultate von diesem Bericht werden frühestens im August veröffentlicht. Aber schon jetzt wird in der Öffentlichkeit die Frage diskutiert, wie die BKW ein so ein 10'000 Jahre Hochwasser berechnet und ob die Berechnungen auch wahrscheinlich sind. Christine Wittmer berichtet.
Die BKW stützt ihre Berechnungen auf die Extremhochwasserstudie vom Kanton Bern, die 2007 herausgekommen ist. Gemacht hat die Studie das Berner Büro Geo7. Die BKW hat nachher beim Büro Geo7 weitere Informationen verlangt. Es ist darum gegangen, mit der höchstmöglichen Niederschlagsmenge im Einzugsgebiet der Aare Simulationen anzustellen. Dieser höchstmöglichen Niederschlagsmenge sagt man PMP. Der Peter Manni, Geograf und Geschäftsführer von Geo7.
Bei der BKW haben wir nachher auch die Daten aus dieser PMP-Simulation geliefert. Wobei da auch zu sagen ist, dass der grösstmögliche Niederschlag nicht unbedingt zum grösstmöglichen Abfluss führen muss. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man noch Schnee dazu hat, also einen niedrigen Abfluss, wenn die Schneeschmelze gleichzeitig ist, zu grösseren Abflüssen führen kann in den Flüssen, weil dann natürlich noch das Schmelzwasser dazukommt.
Mit der höchsten Niederschlagsmenge kommen laut Geo7 1166 Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Aare ab. Zum Vergleich, beim Hochwasser von 1999 waren es 620 Kubikmeter pro Sekunde. Die BKW hat Ende Juni im Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI den Bericht abgegeben, ob das AKW Mühleberg auch bei einem 10'000 Jahre Hochwasser sicher wäre. Der BKW ihre Berechnungen basieren auf 1166 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das ist der Wert, den das Büro Geo7 ihr geliefert hat. Die BKW hat also vom höchstmöglichen Niederschlagswert PMP auf die grösstmögliche Abflussmenge der Aare geschlossen. Der Thomas Staffelbach, Mitarbeiter vom AKW Mühleberg und Projektleiter vom Bericht Azensi.
Ja, das PMP, das ist der Niederschlag. Wir haben angenommen, 48 Stunden haben 250 ml im ganzen Einzugsgebiet der Aare gleichzeitig ab. Und nachher muss man mit der Modellierung schauen, wenn jetzt da irgendwo in einem Teil das Wasser runtergeht, wie fließt das in einen See rein, wie geht, dann füllt sich der See und dann kommt es zum See aus und mischt sich mit dem Wasser von der weiteren Seitenflüsse. Das ist dann ein Modell, das man gemacht hat, um nachher aus dem Niederschlag den Abfluss zu simulieren.
von diesen 1166 Kubikmeter Wasser pro Sekunde Niederschlagsmenge auf ein 10'000 Jahre Hochwasser zu schliessen, sei aber nicht zulässig, sagt Peter Manni vom Büro Geo 7.
Meiner Meinung nach darf man da hier nicht ein 10'000 jährliches Ereignis daraus ableiten. Es ist sehr schwierig, weil wir ja eigentlich eben nur noch kurze Messereien haben. 100 Jahre sind verglichen mit einem 10'000 jährlichen Ereignis nichts. Also wenn man wirklich statistisch arbeiten möchte, müsste man sagen, es braucht 3000-jährige Messereien und das noch bei einem unveränderten System. Also es dürfte keine Flussumleitungen geben. Und darum ist das eigentlich ein Problem mit diesen Jährlichkeiten, mit so geringer Eintretenswahrscheinlichkeit. Ich glaube, viel relevanter wäre, dass man dort eben ein Szenarien anschaut, wenn man mal schaut, was das bedeutete, wenn jetzt irgendwie eine grössere Rutschung würde in die Aare gehen und die Aare würde aufstauen. Und jetzt da 1000 Kubikmeter während 5 Minuten, dann kommen wir mal auf 300'000 Kubikmeter und dann bricht so ein Damm durch, dann bekommen wir natürlich ganz andere Abflusswerte, als man da mit irgendwelchen Statistiken erreichen kann. Und das sind die kombinierten Ereignisse, das sind die Situationen, die nachher zu den grossen Problemen führen.
Sättige andere Faktoren wie Erdrutsch oder späte Schneeschmelze hat die BKW nicht ihre Berechnungen mit einbezogen. Der Thomas Staffelbach vom AKW Mühleberg sagt, man habe da nichts verpasst.
Nein, eine Nachlässigkeit ist aus unseren Augen nicht. Man kann sich immer Ereignisse konstruieren, die noch verrücktere oder Abflussmengen geben. Aber von den Wahrscheinlichkeiten her, das ist einfach völlig unwahrscheinlich. Das ist etwa so, also ich möchte das nicht lächerlich machen, aber die kennen ja das, wenn man irgendwie ein paar Affen von einer Schreibmaschine setzt und die lang genug x Millionen Jahre rumtippen, irgendwann haben sie auch Bibel geschrieben, einfach eine reine Zufälligkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach extrem klein.
Wenn man wie das Büro Geo 7 nicht nur von diesen 1166 Kubikmeter ausgeht, sondern noch Faktoren wie Erdrutsch dazu rechnet, könnte es beim Staudamm am Wollensee gefährlich werden. Er liegt 1,5 Kilometer oberhalb des AKW Mühleberg. Nochmal der Peter Manni, Geschäftsführer von Geo 7.
Es ist klar, die Wellen die flachen sich nachher sofort ab. Es ist auch so, dass die nicht gerade von Anfang an jetzt gerade brechen auf die ganze Breite, sondern das steigt zwar relativ rasch, aber steigt zuerst noch an. Und dann kommt mal der Maximalabfluss, aber mit dem Platz, den man dann natürlich im Tal, wo man dran wieder hat, wird die Welle noch abgedämpft. Aber man kennt das von Gletscherseeausbrüchen, wo natürlich ganze Täler nachher verwüstet werden. Es gibt auch Rutschungen im Vajont in Italien, wo eine Rutschung in einen Stausee ist und dann dort eine Flutwelle ausgelöst hat, wo man dann auch gesehen hat, dass die ganzen Täler ausgelöst worden.
Für die BKW, die für ihre Berechnungen die 1166 Kubikmeter Wasser pro Sekunde genommen hat, ist der Staudamm nicht in Gefahr. Das schreibt die BKW auch in ihrem Bericht an die eidgenössische Aufsichtsbehörde ENSI.
Wir haben das untersucht, nicht nur für den Staudamm Mühleberg, sondern auch für Schiffene und Rossan, den Staudamm in der Aare. Und es ist so, der Staudamm, dem passiert nichts bei diesem Hochwasser. Das Maschinenhaus, das wird Schäden erleiden, das wird ein bisschen Fenster eindrücken und das Wasser wird unten wieder auslaufen. Die Maschinen, also die Turbinen, die werden kaputt gehen bei einem 10'000-jährigen Hochwasser. Aber der Damm selber, der hat und das hat unten keinen Einfluss.
Die Frage ist also, auf was für Werte man die Berechnungen für ein 10'000-Jahr Hochwasser macht. Nimmt man den Wert vom höchstmöglichen Niederschlag, den das Büro Geo 7 der BKW geliefert hat, oder rechnet man noch andere Faktoren dazu, wie Schneeschmelze oder Erdrutsch? Wie wahrscheinlich ist es, dass das eine oder andere Szenario bei einem 10'000-Jahr Hochwasser vorkommt? Die eidgenössische Aufsichtsbehörde ENSI prüft die Berichte der AKW-Betreiber jetzt und gibt das Resultat im Herbst raus. Erst dann nehmen wir auch zu den Berechnungen vom AKW Mühleberg Stellung.
Christine Wittmer. Gestern hat das Freilichttheater Platten ob Naters Premiere mit dem Stück «Trompiert». Autorin ist die einheimische Carmen Werner. Die 47-jährige Erwachsenenbildnerin schreibt schon lange Kurzgeschichten und spielt auf Laienbühnen. «Trompiert» ist ihr erstes Bühnenstück. Die Priska Delberg hat am Morgen mit ihr geredet.
Ja, jetzt hat er eine Nacht drüber geschlafen, aber auch ein Theaterstück, das gestern Uraufführung hatte, «Trompiert» in Platten, das Freilichttheater. Carmen Werner, wenn er sich zurückerinnert an die Nacht, ist er zufrieden mit dem, was er da gesehen hat?
Zufrieden ist sehr schwierig zu sagen. Also es ist sicher anders, als man sich das vorstellt als Autor. Das ist klar. Ich habe mich sehr gut amüsiert. Ich habe viele Facetten gefunden. die drin sind, die mir zugesagt haben. Und es hat auch Teile drin, die mich als Autorin befremdet haben.
Ist das genau das, was eben schwierig ist für euch als Autorin, dass ihr ein Stück aus der Hand gebt, wenn man ein Theater daraus macht, wo natürlich eine Regisseurin drin interpretiert, wo Schauspieler drin interpretieren?
Klar ist das nicht so einfach, wenn man rund 2-3 Monate an ein Stück schreibt und eigentlich sehr sorgfältig die Figuren aussehen, sich überlegt, wie reden die, was sagen die, wie entwickeln die sich. Also wenn man eigentlich als Autor ein Mosaikstein, ein Bild entwirft und nachher in die Tiefe geht und das dem Bild ja nicht entsprechen kann, logischerweise, und halt anders aussieht, klar hat man da gerade, fühlt man sich nicht so richtig verstanden, aber ich glaube, das ist die Grundstruktur vom Autor und von der Regime, von der Umsetzung. Ich glaube, das ist völlig normal. Aber mit dem den Schlag zu kommen, das ist ja die Aufgabe wieder von mir.
Woher kommt eigentlich eure Leidenschaft? Im Wallis kennt man ja auch einen Mann als Theaterautor, der Hermann Antematten. Jetzt habt ihr es das erste Mal gewagt. Ich glaube, man darf das Wort brüchen. Es ist fast eine Familiensache bei euch, das Theater schreiben.
Also es ist schon so, dass Theater ist interessiert, dass die Sprache ist interessiert, dass das ein Teil ist von unserem Leben. Wir sehen gerne Theater, wir spielen gerne, wir schreiben gerne. Und ich selber finde es entspannend, dass ich die Gelegenheit habe, mich so austauschen. Also es ist ein wichtiger Teil von uns. Ja, es ist das, was ich eigentlich auch ausmacht zum Teil. Und ein ganz wichtiger Teil im Theater selber, was vielleicht im Schreiben weniger ist, ist eigentlich das Zusammensein mit anderen, also der Austausch mit anderen. Weil alleine kann man kein Theater machen. Und wenn ich Theater spiele zum Beispiel, merke ich, dass die Intensität der Beziehungen beim Theaterspielen ungleich grösser sind, als wenn man das sonst trifft. Und das ist das, was mir eigentlich sehr, sehr viel bedeutet.
Aber auch bedeutet offenbar euch viel zu schreiben an sich als Prozess. Ihr schreibt seitdem, dass ihr jung seid, immer wieder eure Texte für euch selber. Was ist denn da die Faszination, im stillen Kämmerli etwas für sich zu entwickeln, was dann vielleicht gar nicht jemand liest?
Also für mich ist das uns wo Ventil natürlich. Also mich interessiert grundsätzlich vom Inhalt der Mensch. Also wo entwickelt er sich hin? Was hat er für Möglichkeiten? Was setzt er sich für Ziele? Und wenn man den Mensch anschaut, ist eigentlich das Ziel, wieso dass der Mensch überhaupt etwas macht. Der Tod, oder? Weil wenn der Tod nicht da wäre, dann müssten wir ja nichts machen. Dann hätten wir endlich und endlos Zeit und wir hätten überhaupt keine Triebfeder mehr. Und so interessiert mich halt das Leben, der Tod, der Mensch im Leben. Wie verknüpft er sich in dem ganzen Sozialen drin? Ich finde das hochspannend. Und für mich ist es interessant, so etwas durchzuteilen und durchzukonstruieren, wie es fiktiv könnte sein. Natürlich auch immer wieder in Anlehnung an Sachen, die ich natürlich erlebt habe oder was aus mir rauskommt. Also ich finde es hochspannend.
Das heisst, da kommt die Inspiration für das Schreiben aus dem Leben?
Selbstverständlich, was sonst?
Aus dem Alltag in dem Fall?
Genau, aus dem Alltag. Also das, was ich denke, was ich erlebe, was mir euch Fragezeichen gibt, wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe, wenn ich denke, ja, wieso ist jetzt das so? Und das motiviert mich, das eigentlich zu verarbeiten oder ja, irgendwie in Wort zu fassen. Vielleicht euch als Annäherung der Mensch besser zu verstehen, mich besser zu verstehen.
Sagt Carmen Werner, die Autorin vom Theaterstück «Trompiert». Es ist noch bis am Sonntag das Platten ob Naters im Wallis zu sehen.
Schneller, lauter, schöner.
Sommerserie von der Regionaljournal.
Diese Woche ist das Thema «Schneller». Und da muss es auch eins um Auto gehen. Schnellere und langsamere, neuere und ältere. Die Bergen und die Pässe sind gerade im Sommer beliebt für Rallye mit Oldtimer, zum Beispiel im Bündnerland. Stefanie Hablützow vom Regionaljournal Graubünden über die Faszination von rasanten Fahrten durch die Schweizer Berge.
Wenn Sie hier einsteigen...
Wunderbar.
Bequemer ist es, wenn Sie dort sitzen.
Okay.
Es ist ziemlich eng auf dem Rücksitz von dem Oldtimer.
Wir haben einen Aston Martin DB2 Mark 1. Baujahr 1955. Das Auto ist gebaut worden für den Schauspieler Peter Ustinov, der das 2 Jahre gehabt hat.
Seit ein paar Jahren gehört der nachtblaue Aston Martin am Christoph Dumrath, ein erfolgreicher Hamburger Unternehmer in seinen 50er, der mit Telefonbüchern wie der gelben Seite gross geworden ist.
Wir lieben unser Auto und möchten das natürlich in so schöner Umgebung bewegen. Und dass das organisiert ist, hier über diese Pässe zu fahren, ist natürlich großartig. Ne?
Sie haben ein älteres Auto. Wie schnell kann das überhaupt fahren?
Man kann gut 100 Stundenkilometer fahren oder auch 120. Viel schneller sollte man nicht fahren. Und ab 140 wird es sehr ungemütlich. Dann hat man schon das Gefühl, 200 zu fahren. Ja. Die gefühlte Geschwindigkeit hängt ja auch damit zusammen, dass man so tief auf der Straße liegt. Und es gibt den Eindruck, man wäre schneller, als man eigentlich wirklich ist. Und das macht auch einen Teil des Vergnügens aus.
Der Motor läuft. Wir stehen auf einem Parkplatz zuhinterst im Bündner Oberland. Es ist der Tag 2 von Rallye des Alps, wo heute von Zermatt nach St. Moritz unterwegs ist. Rechts hinter dem Steuer, das ist ja ein englisches Auto, rechts sitzt der Christoph Dumrath. Links von ihm macht sich Navigator, Freund und Banker Thomas Haberstroh parat. Mit Stoppuhr, Taschenrechner und einem Routenbuch auf den Knien. Die meisten Autos sind schon losgefahren.
Also wir sind auf den hinteren Plätzen, weil wir uns gestern verfahren haben. Wir sind nur nach dem Fahrtenbuch gefahren und haben nicht mitbekommen, dass es eine Änderung der Strecke gab. Und insofern sind wir einen Pass einsam hochgefahren und wieder runtergefahren. Das hat uns eine Stunde Zeit gekostet und damit liegen wir auf dem vorletzten Platz bisher.
5 Tage lang fährt die Rallye des Alps durch die Berge. Schweiz, Österreich, am Schluss Italien. Das älteste Auto ein Bentley 1924, das kleinste ein Mini 1961, aus der Schweiz genau eins von 37 Autos.
Well, you can start by saying that it's definitely not a race. It's a rally, really, for people who have got old cars. A lot of them come with their wives and things like that. Nobody is racing.
Es ist eine Rallye für Leute mit alten Autos, die die Frau oder eben einen Freund mitnehmen, sagt der Rennleiter.
My name is John Davenport. My first rally I did in 1961.
Der John Davenport, Journalist, hat ein Jahrzehnt lang professionell Rallyes gefahren. Darunter auch die richtig schnellen in afrikanischer Wüste. Speed Rallyes mit bis zu 200 km pro Stunde über den Sand. Ein fantastisches Gefühl.
Really, it's a fantastic feeling being driven by somebody or driving somebody at that speed.
Bei der Rallye des Alps geht es aber nicht um Geschwindigkeit, sondern um Genauigkeit. Wer rast, kriegt eine Verwarnung. Beim zweiten Mal kann er gehen.
If we catch somebody speeding in a village or something like that, he gets something like 15 minutes added to his score. And which, when you consider the whole thing is decided on seconds, is quite a lot. And if we catch him a second time, then he's out. He packs up and goes home.
5, 4, 3, 2, 1, go. Bye bye.
Der Christoph Dumrath gibt Gas. Als letztes Auto starten wir Richtung Chur, das ganze lange Bündner Oberland durchab auf einer gut ausgebauten, breiten Strasse. Rueras, Sedrun, Senjas, Disentis, Umwitsch, Rabius, Gampion. Der Christoph Dumrath fährt zügig. Tachonodeln klettern auf 65 Meilen pro Stunde. Das macht umgerechnet gut 100 Stundenkilometer.
Von dieser Veranstaltung jetzt im Speziellen haben wir nicht gewusst. Die meisten Veranstalter sagen ja auch, man muss sich an Verkehrsregeln halten. Und solange sich Teilnehmer an Verkehrsregeln halten, gibt das auch irgendwo keinen Grund für die Polizei, zum aktiv werden.
Der Thomas Hobby von Bündner Kantonspolizei.
Wirksam, die Abbiegung haben wir nicht. Da geht es geradeaus über irgendeine Eisenbahnschiene.
Vorsichtig fährt der Oldtimer durchs Städtli Eilandsdure. Okay.
Direktion Safin.
Die beiden Deutschen sind auf der Suche nach dem Start vor Gleichmäßigkeitsprüfung. Da geht es um Genauigkeit, nämlich 11 Minuten lang im Schnitt von 46 km pro Stunde zu fahren.
10 seconds.
Der Starter hebt seine Hand vor die Windschutzscheibe vor dem Fahrer 5, und macht 4, mit den Fingern einen 3, Countdown.
2, 1, 0.
Die Strasse ist eng, auf Hornodlerkurve geht es in Richtung Rheinschlucht. Der Blick vom Fahrer Christoph Dumrath kommt von Strasse zu Tacho zu Strasse. Der Thomas Haberstroh kontrolliert Zeit und gefahrene Strecke.
100%ig auf Kurs. Etwas schneller bitte.
schneller.
Jedes Heuwägeli und jeder Velofahrer ist plötzlich ein Hindernis. Und dann ist alles futsch. Ein grosser Tanklaster, eingeklemmt zwischen die Felsnadeln, bremst wegen einem TÜV, der Oldtimer auch, Zeit im Eimer, man ist zu langsam unterwegs und gerade nachher kommt auch noch der Kontrollposten. Die beiden Deutschen verwerfen die Hände, zeigen auf den Lastwagen und dann ist es auch schon gelaufen.
So, wieder entspannen bitte. Ne?
Für einen Platz ganz vorne langen es den beiden Hamburger heute nicht. Sie fahren weiter nach St. Moritz.
Ja, Zone 30 bitte beachten.
Das ist das Regionalschnau im Sommer 2011. Die Woche mit einer Serie von der Regionalredaktionen zum Thema «Schneller». Wenn man im Zusammenhang mit dem Autofahren von Geschwindigkeit redet, dann kommt man auch um das Thema Rasen nicht herum. Stefanie Hablützu hat den Raser getroffen.
Ich will schon nicht wissen, was ich eine Garage mit den Garagekosten pro Monat habe. Da steht er. Das ist der Kleine.
Der Kleine, das ist ein 66er Mustang, 45 Jahre alt. Er steht in einer Garage von einem Einfamilienhäuschen irgendwo in der Schweiz, zerlegt in seine Einzelteile. Das blutige Fahrgestell, Türen, Sitz. Das Auto, genauer gesagt, der Motor, hat vor einem Jahr den Geist aufgegeben. Passiert ist das beim ziemlich schnell Fahren.
Es war ein 24-Stunden-Rennen, da sind wir 24 Stunden lang rumgefahren und haben dann wirklich sehr belastet. Wir sind einfach zu lange Vollgas gefahren.
Und wie schnell ist Vollgas?
Also bei diesem Auto ist Vollgas etwa 180, 190.
Sagen wir dem Felix. Der Felix ist um die 40, autobegeistert, seit er ein Kind ist. Schon beim Vater ist er auf dem Rücksitz vom Oldtimer rumgeturnt. Heute arbeitet er bei einer Grossbank. Am Wochenende schrubbt er am Auto rum, wenn er nicht fährt.
Das war so quer durch die Schweiz. So sind etwa 1200 Kilometer quer durch die Schweiz sind wir da gefahren, Tag und Nacht. Also wirklich nur gefahren. Zweimal, dreimal Stunden Pause haben wir gehabt.
24 Stunden Nonstop, zwei Fahrer, diverse Pösten zum Abhökeln. Auch hier ist Rasen verboten. Wer es trotzdem macht, kriegt Strafpunkte.
Was man natürlich auch machen kann, ist sich ganz normal dort anzumelden und dann schauen, wer hat am meisten Strafpunkte am Schluss. Weil das sind dann meistens die Schnellsten gewesen.
Die Veranstalter schauen nichts genau an.
Eigentlich hat sich bis erst einer gemerkt und der hat dich dann hat gefunden, du darfst dann das nächste Jahr nicht mehr kommen.
Rasen, würdest du dich jetzt als
Raser bezeichnen? Ich würde in dem Sinn, wie heutzutage das Wort Raser benutzt wird, würde ich leider sagen, dass ich ein Raser bin, wenn das angeht. Ja, habe ich aber eine andere Definition. Oder? Ich finde, ein Raser ist einer, der vielleicht irgendwie mit 70 das Dorf blockt, aber irgendeiner, der mit irgendwie 160 gegenüber der Autobahn über die Leer blockt, ist kein Raser. Meine Definition. Aber in dem Sinn, was heute gebraucht wird, muss man sagen, höchstwahrscheinlich gehöre ich zu diesen Leuten.
Mittelschicht, ohne Familie, einen guten Lohn, dazu ein Jugendlicher mit Hip-Hop-Jeans, Adidas und abgedrehter Lederjacke. Der Felix versteht sich nicht als einer von diesen Rasern, die regelmässig Schlagzeilen machen.
Das Schlimmste, was passieren kann, dass jemand anders gefährdet wird oder etwas anderes passiert. Wenn ich mit meinem Auto irgendwo in die Büsche abfliege, dann bin ich selber schuld. Aber alles andere geht nicht, finde ich.
Schon ein paar Autos von Felix sind neben der Strasse gelandet. Mal in einem Baum, dann in einem Hag. Dreimal hat er das Billett abgegeben, vor 15 Jahren. Ein Unfall mit Verletzten, nein, das ist mir noch nie passiert.
Mit dem Auto 180 gefahren, gefährdet man vor allem sich selber. Oder? Wenn man mit 180 mit so einem Auto einen Unfall hat, dann kann man sich gerade einsorgen lassen. Eigentlich. Also, weil man hat keine Sicherheitsgurt, man hat keine Knastzone, man hat keinen Airbag, man hat nichts. Also, das ist mir ziemlich tot, würde ich sagen.
Wer in der Schweiz wohnt und gern schnell fährt, der geht ins Ausland auf eine offizielle Rennstrecke. Oder er macht ab. Es ist eine verschwiegene Szene, außer dem Felix, den ich seit Jahren kenne, redet niemand.
Es sind eher mehr so Leute, die halt Schrauben und Handwerker sind. Oder einfach wirklich nicht unbedingt Internetfans, die sich da auf Facebook eine Gruppe gründen oder so. Das gibt es eigentlich nicht.
Man kennt ein paar Leute, die ein paar andere Leute kennen, wo man sich dann trifft. Und schaut, wer am schnellsten fährt. Zum Beispiel von Paris auf Prag. oder München auf Zürich.
Das hat sicher viel mit Adrenalin gekickt. Das sind halt Jungs, oder? Jungs, die ein bisschen Grenzen müssen ausloten und so. Sicher ein bisschen mit dem zu tun. Es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man es nicht immer ein bisschen einschränken lassen heutzutage. So, all die Gesetze mal zeigen, dass es vielleicht auch etwas anderes geht. Keine Ahnung mehr. Ich finde es schön, wenn das Auto laut tönt und schnell ist.
Schnell, zu schnell, rasend schnell. Stefanie Hablötzl vom Regionaljournal Graubünden bereinen, der rasend und sich damit strafbar macht. Die Sommerserie der DRS Regionaljournal geht morgen weiter mit jemandem, der noch schneller über die schnellen Zürich redet als normal schnelle Zürcherinnen und Zürcher. DRS 1, jetzt ist es 3 vor 6. Wichtiges vom Tag in der Region noch mal kurz Thomas Pressmann.
Bis im August gibt die eidgenössische Atomaufsichtsbehörde ENSI bekannt, ob das Atomkraftwerk Mühleberg ein Hochwasser, wie es alle 10'000 Jahre vorkommt, wirklich würde überstehen. Aber schon jetzt gibt es Diskussionen und Berechnungen, die die Betreiber vom AKW Mühleberg, die BKW, für diesen Bericht gemacht hat. Das Berner Büro GO7, wo der BKW Grundlagenmaterial geliefert hat, sagt heute, von diesen Daten können wir nicht auf ein 10'000 Jahre Hochwasser schliessen. Die BKW aber ist von ihren Berechnungen überzeugt. Das Liessach-Schachen bei Burgdorf an der Kantonstrasse bei der Autobahnausfahrt Kirchberg gibt es jetzt doch keinen Entwicklungsschwerpunkt. Der Kanton Bern hat dort Industrie und Gewerbe speziell fördern. Die Region und vor allem Liessach selber ist aber dagegen wegen dem Verkehr und weil Kulturland wird verloren gehen.
Die Wetterprognose für die nächsten 2 Tage hat Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht gibt es immer wieder Regen und ein paar starke Windböen. In den Freiburger Alpen, im Oberland und im Wallis schüttet es zum Teil kräftig. Dort kommt Schneefallgrenze im Laufe der Nacht gegen 2000 Meter durchab. Das heisst, morgen am Morgen hat es dann oben eine rechte Ladung Neuschnee und die Pässe sind zum Teil schneebedeckt. Im Flachland kommt die Temperaturen in der Nacht auf etwa 9 Grad zurück. Um am Mittwochmorgen und Vormittag ist es zuerst noch bewölkt und zeitweise nass. Besonders im Emmental und im Oberland gibt es noch häufig Regen und oben nie Schnee. Am Nachmittag ist es dann immer seltener nass und dann tut es einerseits vom Jura her ein bisschen auf, andererseits gibt es im Rhonetal, in den Fischbertälern und im Simplongebiet immer häufiger sonnige Abschnitte. Im Oberland und auch im Aletschgebiet bleibt es dagegen bei vielen Wolken. Temperaturen steigen morgen auf 2000 Meter auf 5 Grad, Zermatt hat es 12, Zwieburg und Bern 17 und Brieg 21 Grad. Am Donnerstag ist es dann zum Teil sonnig, am Nachmittag und Abend kann es aber vor allem in den Bergen wieder ein paar gewitterige Regengüsse geben. Temperaturen steigen dann auf 21 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern Freiburg-Wallis am Dienstag Abend. Redaktion und Moderation Peter Brandenberger. Im Internet kann man unsere Abendsendungen als Podcast abonnieren auf regionalschnau.ch. Sie sind gern kurz nach der 6 parat zum Abladen. Und dort gibt es auch eine Spezialseite mit allem zu unserer Sommerserie «Schneller, Lüter, Schöner».
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.